Abschnitt 50 von Peter und Alexei von Dmitri Sergejewitsch Merezhkowski. Zehntes Buch. Vater und Sohn. Drittes Kapitel. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. An die hochwürdigen Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe und andere geistlichen Standes. Demnach ihr von dem in der Welt niemals erhörten Verbrechen unseres Sohnes gegen uns als seinen Vater und Souverän nunmehro genugsam vernommen habet und wir sowohl nach den göttlichen Natur-, Zivil- und Kriegsrechten als auch in Sonderheit nach unseren russischen Gesetzen, welche auch bei denen Partikulierleuten ein Urteil zwischen Vater und Sohn zu sprechen verwerfen, Macht genug hätten, für diese seine Verbrechen, ohne dass wir uns deswegen andern Rats zu erholen bedürften, mit ihm nach unseren Willkür zu verfahren, dennoch aber uns vor Gott fürchten und besorgen, hierinnen eine Sünde zu begehen, indem natürlich, dass man anderen Leuten Fehler eher als seine eigenen sehen kann, und gleich wie ein Medikus, wenn er auch vor anderem noch so sehr erfahren ist, schwerlich wagen wird, seine eigene Krankheit alleine zu kurieren, sondern deswegen andere um Rat fraget, solcher Gestalt überlassen auch wir unsere Krankheit in eure Hände und verlangen Hilfe, aus Furcht des ewigen Todes zu sterben. Denn so wir dieselbe allein kurieren wollten, könnte vielleicht geschehen, dass wir die rechten Maße verfehleten, absonderlich, da wir unserem Sohne durch einen schriftlichen Eid beim Gerichte Gottes Pardon versprochen. Dieses auch nachgehends mündlich bekräftiget, jedoch mit dieser Bedingung, dass er die Wahrheit ohne etwas zu verhehlen gestehen solle. Ob er nun zwar solches durch Verhehlung der wichtigsten Sachen und in Sonderheit seiner gehabten Intention zum Aufruhr gegen uns als seinen Vater und Souverän verscherzet und gänzlich aufgehoben, wollen wir uns doch darin so gut als möglich vorstehen, damit wir uns nicht übereilen. Und wiewohl diese Sache mehr von denen weltlichen als geistlichen Rechten dependiert, wir auch durch einen absonderlichen Befehl denen zusammenberufenen weltlichen Ständen anbefohlen, hierüber ein unvorgreiflich unpassioniertes Urteil zu fällen, so verlangen wir davon doch allerhand Gründe zu wissen und erinnern uns der Worte Gottes, welche uns vermahnen, dass man in der gleichen Sache auch die Geistliche von den Gesetzen Gottes befragt. Wie in dem 5. Buch Moses in dem 17. Kapitel Vers 9 geschrieben steht, derohalben verlangen wir auch von euch Metropoliten und geistlichen Stände als Lehrern des Wortes Gottes, dass ihr uns aus der Heiligen Schrift eine wahrhaftige Unterrichtung und Verurteilung erteilet, was vor Strafe diese vor Gott greuliche und dem Exempel des Absalons gleiche Intention und Verbrechen meines Sohnes nach dem Gesetz Gottes und anderen in der Heiligen Schrift befindlichen Exempeln verdient habe. Gehet nichts vorbei und übergebet uns solches schriftlich mit euren eigenen Händen unterschrieben, damit wir uns hiernach richten und unser Gewissen nicht beschweren mögen. Wir verlassen uns hierinnen auf euch als auf Bewahrer der göttlichen Gebote, als auf gute Hirten der christlichen Herde und als Wohlmeinende ihres Vaterlandes. Ja, wir beschwören euch bei dem Gerichte Gottes und eurem Amte, dass ihr ohne Heuchelei und ohne einzige Furcht darinnen verfahret. Peter. Die Bischöfe antworteten: Dieser Handel läuft in die weltliche, nicht aber in die geistliche Rechte, insbesondere in einem solchen Reiche, welches den Namen einer Monarchie führet und dessen Untertanen nicht zukommt, das Recht zu sprechen, sondern deren Oberhaupt alles nach seinem Gefallen tun kann, ohne sich bei denen niedrigen Standes des Rats zu erholen. Dessen ungeachtet haben wir unten benannte geistliche Personen zufolge unseres allergnädigsten Monarchenbefehl aus der Heiligen Schrift dasjenige, was unserem Gutdünken nach wegen dieser erschrecklichen und unerhörten Tat hierher zu gehören schiene, ausgesucht und angeführt. Es folgten Auszüge aus dem Alten und Neuen Testament. Zum Schluss hieß es wieder: Dieser Handel gehöret nicht unter unsere Gerichtsbarkeit. Wer hätte uns zu Richtern gesetzt über diejenigen, die uns beherrschen? Wie vermögen die Glieder das Haupt zu regieren, so von denselben regiert und beherrscht werden müssen. Hiernebst muss geistliche Jurisdiktion nach dem Geiste und nicht nach dem Fleische und Blut gerichtet werden. Auch ist dem geistlichen Stande keine Gewalt gegeben, das eiserne Schwert zu führen, sondern die Gewalt des geistlichen Schwertes. Alles dieses unterwerfen wir mit gebührender Devotion der höchst erleuchteten Dezidition unseres Monarchen. Unser allergnädigster Monarchen schaffe, was vor seinen Augen angenehm ist. Will er den Gefallenen straffen nach Maß des Verbrechens und Übeltaten, so hat er Exempel genug, die von uns aus dem Alten Testament angeführt sind. Will er aber Barmherzigkeit erzeigen, so hat er vor sich das Beispiel Jesu Christi selber, welcher den verlorenen Sohn angenommen hat und die Barmherzigkeit vor die Opfer erhoben hat. Nachdem wir dieses kürzlich angezogen, so steht nun das Herz des Zaren in der Hand Gottes. Es erwähle, wozu die Hand Gottes dasselbe leiten wird. Das Schriftstück war unterschrieben. Demütiger Stephan, Metropolit von Ryazan, demütiger Feofan, Bischof von Pskow. Es folgten noch die Unterschriften von 4 Bischöfen, 2 griechischen Metropoliten, dem von Stavropol und dem von Debais, 4 Archimandriten, darunter auch Phaedos und 2 Hieromonachen, lauter zukünftigen Mitgliedern des heiligsten regierenden Synods. Aber auf die Hauptfrage des Zaren wegen des Eides, den er dem Sohne gegeben hatte, ihm in jedem Falle zu verzeihen, gaben die ehrwürdigen Väter keine Antwort. Als Peter diese Kundgebung las, hatte er ein unheimliches Gefühl, als ob das, worauf er sich stützen wollte, unter ihm wie morsches Holz zusammenstürzte. Nun hatte er das erreicht, was er selbst erstrebt hatte. Vielleicht hatte er es zu gut erreicht. Die Kirche hatte sich dem Zaren so vollkommen unterworfen, dass es nun den Anschein hatte, als ob sie überhaupt nicht mehr existierte. Die ganze Kirche war er selbst. Der Zarewitsch sagte aber zu dieser Kundgebung mit bitterem Hohn: Die Demütigen sind schlauer als der Teufel. Noch ist das geistliche Kollegium nicht eingesetzt und schon haben sie die geistliche Politik gelernt. Und er fühlte wieder, dass die Kirche für ihn aufgehört hatte, Kirche zu sein. Und er gedachte der Worte Christi an den, von dem es geschrieben steht: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Da du jünger wärest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Ende von Abschnitt 50.